Wir werden heute fortsetzen im Philipperbrief, im ersten Kapitel, die Verse 12 bis 18. Bevor wir uns diesen Abschnitt lesen, möchte ich noch einmal uns kurz daran erinnern, an eine Predigt, die wir vor einigen Monaten gehört haben, diejenigen, die dabei gewesen sind. Ich habe über den Sturm gepredigt, über Jesus stillt den Sturm. Und ich möchte uns an ganz kurz daran erinnern, worum es in dieser Geschichte ging. Wenn wir uns erinnern können, Jesus hat seine Jünger in den Sturm hineingeführt. Wir wissen, dass er es gemacht hat, bewusst gemacht hat, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Und die Jünger in diesem Sturm kämpfen um das Überleben, ums Überleben. Und dann kommt der Moment, wo sie aufgeben, wo sie gar nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und sie meinen, wenn jetzt nicht ein Wunder passiert, dann sterben wir. Und in diesem Moment kommt Jesus. Und die Lektion war, Jesus kommt nie zu spät. Er kommt immer zur richtigen Zeit. Petrus hat so seine Erfahrungen gemacht und die Jünger mussten auch lernen, dass Gott über all den Dingen steht. Und die Jünger mussten auch lernen, dass Gott allmächtig ist und dass er der Handelnde ist. Das war die Lektion, die Jünger lernen mussten. Jesus hat ihnen diese Lektion erteilt, damit später in ihrem Leben, wenn die Jünger in Situationen kamen oder Momente kamen, wo sie Schwierigkeiten erlebten, wo sie Not erlebten, wo sie Leid erlebten, sich daran erinnern konnte, Jesus ist nicht zu spät gekommen. Jesus war der Handelnde und der souveräne Gott, der über diesen Problemen stand. Und wir wollen heute etwas aus einer anderen Perspektive sehen. Und so habe ich meine Predigt genannt, Freude im Leid. Wir wollen uns den Text lesen aus Philippa. Ich werde wahrscheinlich von Anfang lesen, damit wir den Zusammenhang wieder haben. Philipper Kapitel 1, von 1 bis 18. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher an euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wem ich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden, ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Das Thema heute, Freude im Leid. Nun, wenn man diesen Text so liest, wir bekommen den Eindruck, wenn wir den ganzen Brief lesen, als würde Paulus irgendwo ganz gemütlich in einer Sommerresidenz sitzen, sich ein paar Gedanken machen, ein paar Erinnerungen aufschreiben, ein paar Verhaltensregeln, und er schickt diesen Brief jetzt an die Philipper. Aber dem ist gar nicht so. Paulus sitzt im Gefängnis, das ist eine Tatsache. Und Paulus sitzt nicht in irgendeinem Gefängnis, sondern er sitzt am Nabel der Welt im Gefängnis neben dem Kaiser, neben dem römischen Kaiser. Dann muss man sich schon die Frage stellen, Paulus, was ist der Grund, was ist die Ursache, dass du dich in solchen Umständen, in diesem Leid freuen kannst? Es wird ja irgendeinen Grund haben. Es ist ein Widerspruch. Freude im Leid ist ein Paradoxon. Jesus sagte mal, freut euch mit den Freunden, trauert euch mit den Trauernden. Aber hier in Trauer freuen und dann auch noch anderen die Freude mitteilen und die anderen zur Freude ermutigen, was hat das für einen Grund? Okay, es gibt drei Umstände, über die Paulus sich freut. Erstens Vers 12. Paulus sagt, ich freue mich darüber, dass das Evangelium gefördert wird. Wie wurde das Evangelium gefördert? Wenn wir Apostelgeschichte 28, 20 aufschlagen, das ist das letzte Kapitel in Apostelgeschichte, Vers 20, und da geht es darum, dass Paulus von Jerusalem als Gefangener überführt wird nach Rom und er kommt in Rom an und das Erste, was er macht, er lässt die Juden, seine jüdischen Mitbürger, also Juden in Rom, zu sich rufen. Und wir lesen in Vers 20. Aus diesem Grund also habe ich euch rufen lassen, um euch zu sehen und mit euch zu sprechen, denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten. Paulus hatte Hoffnung für Israel. Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, seinen jüdischen Mitbürgern von Jesus Christus zu erzählen und er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie auch gerettet werden. Und deshalb lässt er sie rufen, um ihr auch zu erklären, es geht mir nicht darum, dem Volk Schaden anzurichten, dem jüdischen Volk, sondern ich möchte euch nur sagen, dass Christus auch für euch gestorben ist. Paulus nutzt diese Gelegenheit und er freut sich, dass er trotz seiner Gefangenschaft Jesus Christus verkündigen kann. Der zweite Grund, worüber Paulus sich freut, ist der Vers 14. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Merkt ihr etwas? Paulus freut sich, dass andere das Evangelium hören. Paulus freut sich, dass andere ermutigt werden. Aber er selbst? Was hat er davon? Geht es ihm dadurch besser? Äußerlich vielleicht nicht. Aber es gibt auch irgendeinen Grund, warum Paulus sich trotzdem freuen kann. Es kommt noch ein dritter Punkt hinzu. Vers 18. Paulus geht nicht viel darauf ein, und er vertieft das auch nicht, aber er erwähnt es am Rand, dass es einige Brüder gibt, die ihm trotz oder in seiner Gefangenschaft auch noch Bedrängnis hinzufügen. Als ob das nicht schon genug wäre. Sie fügen Bedrängnis zu, es ist nicht ganz klar beschrieben, wie und auf welche Weise, aber Paulus sagt, ja was tut es, Hauptsache das Evangelium wird verkündigt. Paulus guckt über das Problem hinweg. Und auch darin findet er wieder einen Grund zur Freude, dass trotz der Brüder, die es auch aus nicht reinen Motiven tun, trotzdem das Evangelium verkündigt wird. Über diese drei Punkte freut sich Paulus. Und wir fragen uns, Paulus, welchen Grund hast du und worin liegt die Tiefe, dass du Freude hast, trotz deinen Umständen? Paulus wird von außen bedrängt durch die Gefangenschaft und er wird von innen bedrängt. Also durch seine Glaubensbrüder oder zumindest Männer, die auch das Evangelium predigen, aber ihnen in irgendeiner Weise Bedrängnis hinzufügen. Ich habe mal früher in der Ausbildung oder auch nachher im Beruf viel mit Werkzeugen gearbeitet. Und die Werkzeuge waren dafür da, dass eben Artikel produziert wurden. Und wenn es irgendeinen Defekt an den Werkzeugen gab, konnte man nicht immer sofort das Problem erkennen. Was musste man tun? Das Werkzeug, es musste abgebaut werden. Man musste das Werkzeug auseinanderbauen, demontieren. Und erst dann musste man nach und nach, Schritt für Schritt, versuchen herauszufinden, wo ist das Problem. Wir wollen heute Schritt für Schritt einmal versuchen herauszufinden, was der Grund, die Grundlage ist, warum Paulus sich in diesen Umständen freuen kann. Nun, Paulus spricht im Vers 12 von Erkenntnis. Oder er sagt, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist. sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums auswirkt. Und immer wenn Paulus sagt, ich möchte, dass ihr etwas erkennt, möchte er auf etwas hinweisen, er möchte auf etwas hindeuten und zeigen, es ist etwas Wichtiges, was ihr lernen müsst. Und um das besser zu verstehen, müssen wir einmal von Vers 8 lesen bis 11. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Jetzt kommt es, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Paulus zeigt auf einen Punkt und sagt, ihr müsst prüfen, worauf es ankommt. Und wir wollen heute uns die Frage stellen, worauf kommt es an? Ich habe drei Punkte mitgebracht, die wir heute besprechen wollen, über die wir nachdenken wollen. Und der erste Punkt, Christus als Herrn erkennen. Der zweite Punkt, Christus als Führer erkennen. Und der dritte Punkt, Christus im Leiden erkennen. Paulus hat Christus als Herrn erkannt. Darauf werden wir später noch eingehen. Erst einmal die Frage, was heißt es, Christus als Herrn zu erkennen? Hast du dir mal die Frage gestellt? Was bedeutet es für dich persönlich in deinem Leben, Christus einmal erkannt zu haben? Wisst ihr, es gibt Menschen, Christen oder auch Gläubige, die sagen, ich habe mich für Christus entschieden. Klingt ganz nett und gut. Aber was bedeutet es, sich für Christus zu entscheiden? Versteht ihr, mir geht es jetzt nicht um Wortklauberei, auch nicht um Haarspalterei. Aber wir müssen eins verstehen. Ich kann ins Geschäft gehen, ich kann mich für ein Auto entscheiden, aber solange da kein Vertrag stattfindet, keine Verbindlichkeit, habe ich mich nur entschieden. Und ich kann mich entscheiden über Jahre hinweg, aber das Auto nie kaufen, weil der Vertrag nicht stattgefunden hat. Stellen wir uns mal vor, einen jungen Mann, der auf Brautsuche ist, der in einem heiratsfähigen Alter ist und heiraten möchte. Und in Gedanken hat er sich eingestellt, er hat eine Entscheidung getroffen. Ich möchte dieses Mädchen heiraten. Aber wenn er dieses Mädchen nie fragen wird und es wird keine Verbindlichkeit stattfinden, kein gegenseitiges Ja-Wort, wird es nur bei einer Entscheidung bleiben. Wir können uns wünschen oder uns vorstellen, uns darauf einstellen, ein Haus zu kaufen, dafür zu entscheiden. Aber wenn wir zum Makler gehen, der Makler sagt, tut mir leid, das Haus ist schon verkauft, dann bleibt es bei dieser Entscheidung. Warum? Weil es zu keinem Vertragsschluss gekommen ist. Versteht ihr? Sich für Christus zu entscheiden, klingt gut. Aber es kann auch so sein, dass es ein Karton ist, ein Schuhkarton ohne Schuhe. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich habe mich für Christus entschieden. Ja, ich gehe jetzt auch zur Kirche und ich gehe zur Gemeinde. Aber in ihrem Leben hat sich nichts geändert. Es hat keine Veränderung stattgefunden. Der Schuhkarton ist leer geblieben. Es hat keine Verbindlichkeit, keinen Vertragsschluss gegeben. Was geschieht, wenn ich mich für Christus entscheide? Lass uns mal schauen, wie es bei Paulus ausgesehen hat. Paulus, seine Bekehrung in Apostelgeschichte, Vers 9. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Hier wird uns ganz deutlich beschrieben, wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus eine Begegnung hat, wie einem Licht erscheint. Jesus erscheint ihn und er fragt ihn, Paulus, wen verfolgst du? Ich bin Jesus, den du verfolgst, Vers 5. Und in Vers 6 sagt Paulus, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Die erste Reaktion eines Menschen, der sich verbindlich für Christus entschieden hat, ist, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und schaut mal, einige Verse weiter, Vers 20 und 21. Apostelgeschichte 9, 20 und 21. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen, ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen, und der dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Merken wir, was eine verbindliche Entscheidung ist, das ist eine absolute Sinnesumkehr. Da wird etwas geändert, verändert. Eine Entscheidung für Christus zu treffen, heißt nicht einfach nur, ich folge jemand nach, weil alle anderen es auch tun und ich gehe da mit. Sondern eine verbindliche Entscheidung zu treffen, heißt, ich bin entschieden, mich verändern zu lassen. Mich völlig formieren, neu formieren zu lassen. Die Bibel nennt das Buße und Bekehrung. Das ist der richtige und einzige Weg, sich für Christus zu entscheiden. Erinnern wir uns an das Gespräch von Jesus mit Nikodemus in Johannes Kapitel 3. Was sagt Jesus? Der Mensch muss von Neuem geboren werden. Da muss etwas Altes sein, das weg muss, und da muss etwas Neues hin. Buße und Bekehrung ist der einzige und verbindliche Weg, entschieden Christus nachzufolgen. Was heißt das? Weiter. Paulus hat erkannt, dass nicht mehr er das tut, was er für richtig hält, sondern dass Christus den Ton angibt. Erinnern wir uns an ein Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern führt. Und er sagte zu ihnen, ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Wovon wird sie uns frei machen? Sie wird uns frei machen von einer falschen Vorstellung. Paulus war mit gutem Sinn, mit einem guten Vorhaben auf dem Weg nach Damaskus. So dachte er. Er hatte eine gute Vorstellung und er dachte tatsächlich, dass mit dem, was er tut, indem er die Christen verfolgt, er Gott einen Gefallen tut. Er hatte eine falsche Vorstellung, weil er keinen Herrn hatte, nicht Christus. Er hatte einen anderen Herrn, den er nachfolgte. Wir müssen uns heute die Frage stellen, welchen Herrn folgst du nach? Ist Christus dein Herr? Hast du Christus erkannt und hat bei dir eine Sinneswandlung stattgefunden? Hat es bei dir im Leben einen Moment gegeben, wo du bereit warst, sich verändern zu lassen? Das ist, sich für Christus entscheiden. Und die Folgen sind klar. Paulus bekommt einen Auftrag. Paulus hat einen Auftraggeber und er handelt im Auftrag. Römer Kapitel 7, lass uns das mal aufschlagen. Römer Kapitel 7, Vers 4. Da sagt Paulus, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Getötet und einem eigenen, einem anderen zu eigen sein. Das heißt, Christus entschieden nachzufolgen. Ich tue nicht mehr das, was ich will, sondern ich tue das, was Christus will. Der zweite Punkt. Paulus hat Christus als Führer erkannt. Im deutschen Kontext muss man ein bisschen vorsichtig sein mit so einer Ausdrucksweise, aber ich glaube, die hier alle sitzen, wissen, was gemeint ist. Christus als Führer anerkennen. Wir schlagen dazu Apostelgeschichte auf, Kapitel 20. Apostelgeschichte, Kapitel 20, die Verse 22 erstmals. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Und der Vers 23, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Paulus berichtet selbst, und er zeugt selbst davon, dass er ein Gebundener ist, ein Gefangener im Geist. Was bedeutet das, ein Gefangener zu sein? Ein Gefangener zu sein heißt, ich verfüge nicht mehr über mich selbst, sondern da ist jemand, der über mich verfügt, der über mich das Sagen hat. Wir kennen die Zeit nicht, wo es Sklaven gab. Aber wer schon mal eine Geschichte gelesen hat oder vielleicht die Geschichte Onkel Toms Hütte, da wird uns ganz gut beschrieben, was Sklaven sind. Oder was auch Sklaven nicht mehr sind. Sie verfügen nicht mehr über sich selbst. Eigentlich haben sie kein Leben mehr. Sie leben im Auftrag für einen, der ihr Auftraggeber ist. Und das ist noch sehr milde ausgedrückt. Manchmal werden oder wurden Sklaven schlimmer als Tiere behandelt. Paulus sagt, ich bin gebunden Und er drückt es aus so: Ich bin jemand, der nicht mehr über sich selbst verfügt, sondern ich lebe im Dienst eines anderen. Ich tue das, was mir gesagt wird. Und deshalb geht er. Die Geschwister damals konnten es nicht unbedingt verstehen, warum Paulus geht. Warum tut er das, wenn er es weiß? Würden wir heute irgendwo hingehen, wenn wir wüssten, dass wir dort verhaftet werden? Wahrscheinlich nicht. Paulus hat es getan. Warum? Weil er unter der Leitung des Geistes stand. Paulus hatte einen Führer, den er als Führer akzeptierte. Paulus ließ sich vom Geist Gottes leiten. Die Frage an dich: Von wem lässt du dich heute leiten? Erstens, hast du Christus als Herrn erkannt? Zweitens, lässt du dich auch von ihm führen? Es gibt in Amerika eine sehr große Bewegung. John MacArthur hat mal ein Buch darüber geschrieben, in dem er ganz klar aufzeigt, dass es leider in der evangelikalen Welt sehr viele Menschen gibt, die zwar Christus im Glauben annehmen, die ihn akzeptieren als ihren Retter, aber sie akzeptieren ihn nicht als Herrn. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Jemanden als Herrn zu akzeptieren heißt, ich gebe meine Verfügung ab und ich lasse einen anderen über mich verfügen. Und Paulus lebt unter der Weisung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, den bekommen wir, wenn wir Christus im Glauben erkannt haben, wenn wir die Wiedergeburt erkannt haben oder bekommen haben und wenn Christus in unser Leben eingekehrt ist. Dann leben wir als Kinder Gottes unter der Führung des Heiligen Geistes. Und es gibt einen Fakt, den du hier heute stellen musst. Wenn du nicht unter der Führung des Heiligen Geistes lebst und wenn du gar nicht weißt, ob du den Heiligen Geist hast, dann musst du überhaupt die Frage stellen, bin ich überhaupt wiedergeboren? Habe ich Christus überhaupt als Herrn erkannt? Denn das eine geht mit dem anderen einher. Wir können es nicht getrennt sehen. Leider tun das sehr viele heute. Ich habe mir versucht, das bildlich vorzustellen. Wir gehen davon aus, dass ein Arbeiter, vielleicht ein Arbeiter im Außendienst eines Unternehmens, eine Betriebsreise macht. Auf dieser Betriebsreise ist es seine Aufgabe, sich mit einem Kunden zu treffen, um über Geschäfte zu sprechen, vielleicht etwas auszuhandeln, große Investitionen zu tätigen. Vielleicht geht es auch um viel Geld. Aber eins ist klar, dieser Arbeiter, der ist im Auftrag unterwegs. Der verfolgt nicht seine eigenen Interessen, sondern da ist jemand, der die Interessen seines Chefs vertritt. Und der ganz genau weiß, ich werde für alles, was ich tue oder auch nicht tue, Verantwortung tragen. Eins ist ihm klar, ich bin nicht im eigenen Interesse unterwegs, sondern da ist jemand, der mich beauftragt hat. Paulus hatte einen Auftrag und er hatte einen Auftraggeber und das war ihm ganz klar. Schaut mal in Philipper, Kapitel 1, Vers 17. Jene aber aus Liebe, also er spricht von den Brüdern, die auch das Evangelium verkündigen, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Paulus wusste es ganz genau. Paulus hatte eine standfeste Überzeugung. Das ist das, was wir heute brauchen, was uns fehlt. Überzeugung. Wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen, dass sie sofort wissen, da ist jemand, der überzeugt ist. Ich hatte mal ein Gespräch in Köln, ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, vielleicht, auf dem Weg von der Uni zum Bahnhof. Und da begegnet man ja allen möglichen Leuten. Und jeder möchte irgendwas haben und bietet irgendwas an. Da stand ein Mann mit so einem Stapel Bücher in der Hand, kam auf mich direkt zu und wollte mir ein Gespräch knüpfen, aber ich wollte nicht, hatte keine Lust und habe gesagt, tut mir leid, ich muss zum Bahnhof. Bin ein paar Meter weitergelaufen und dann kam mir in den Sinn, Moment, wenn du mit den Menschen sprechen möchtest über Jesus, freust du dich auch, wenn sie sich Zeit nehmen. Und ich habe mich umgedreht, bin auf diesen Mann zugegangen und habe ihn gefragt, ja, Entschuldigung, Sie haben mich gerade angesprochen. Und dann sagt er mir, ja, wissen Sie, wollen Sie diese Bücher haben? Sag ich, was ist das denn? Ja, es geht hier um Lebensfragen. Und er stellte mir einige Bücher der Philosophie vor und sagte, Moment mal, oder Entschuldigung, ich habe eine Philosophie. Meine Philosophie ist Jesus Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er versuchte, mit mir ein Gespräch zu knüpfen. Ja, aber, und es gibt ja noch was Wichtigeres und wir müssen ja und wir brauchen ja noch mehr und wir brauchen Erfüllung. Sag ich, ja, die habe ich. Das Gespräch dauerte keine 3 Minuten. Der Mann sagte, okay, ich merke, Sie sind überzeugt. Es lohnt sich nicht. Wenn wir Christus nachfolgen, müssen wir überzeugt sein. Der erste Angriffspunkt des Teufels sind die Menschen, die keine Überzeugung haben, die nicht mit beiden Beinen auf einem festen Grund stehen. Wenn man heute mit Christen, ich rede nicht von Ungläubigen, ich rede von Gläubigen, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt über das eine oder das andere, und wenn man so die evangelikale Welt betrachtet, beobachtet, hat man so ein bisschen den Eindruck, gerade bei uns hier im Westen, dass es da weder einen Auftrag gibt, noch einen Auftraggeber. Wir leben in einer sehr, sehr materialistischen und kapitalistischen Welt. Wir sind sehr geprägt von unserem Zeitgeist, ich nenne das mal so, von dem, was uns tagtäglich überflutet, und wir können uns davor überhaupt gar nicht wehren. Ob das bewusst oder unbewusst ist, jeden Tag überfluten uns so viele Informationen, so viele Dinge, die wir gar nicht in der Lage sind aufzunehmen. Und trotzdem müssen wir irgendwie lernen, in dieser Zeit richtige Entscheidungen zu treffen. Wir müssen lernen, uns zu entscheiden für das, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Was brauche ich oder was brauche ich nicht? Aber das Entscheidende ist immer zu fragen, was will Christus und was will Christus nicht? Nicht, was will ich oder was will ich nicht? Das ist Paulus, oder das ist eines der Gründe, warum Paulus sich trotz dieser Umstände freuen kann. Weil er ganz genau weiß, ich habe einen Führer, der mich führt, der mir ganz klare Entscheidungen gibt. Das heißt nicht, dass ich mich hinsetze und nichts tue und darauf warte, dass ich eine Erleuchtung bekomme. Paulus weist ganz klar darauf hin, sagt, Moment mal, es gibt etwas, was entscheidend ist. Und darauf kommt es an. Und dafür müsst ihr euer Entscheidungsvermögen, euer Prüfungsvermögen schärfen. Es muss geschliffen werden. Es muss fixiert sein. Es muss klar sein, was ist das Wichtigste im Leben. Es gibt so viele Dinge, die einfach nebensächlich und überhaupt nicht wichtig sind, die uns in unserem Alltag von dem Wesentlichen, von dem Wichtigen ablenken. Es sind manchmal Dinge, die uns gar nicht auffallen. Der dritte Punkt, Paulus hat Christus im Leiden erkannt. Und das ist ein ganz interessanter Abschnitt, den wir hier finden, in die Verse 15 bis 18. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Wie ich schon gesagt habe, das sind einige, die Paulus auf irgendeine Art und Weise, wir wissen nicht genau, was das Problem ist, ob das die sind, die mit Paulus gesprochen haben, die er eingeladen hat von den Juden oder was andere sind. Paulus nennt hier keine Namen, das ist eine sehr gute Eigenschaft. Sehr oft, wenn wir über jemanden sprechen, neigen wir dazu, weniger das Gute, sondern mehr das Schlechte zu erzählen. Und damit alle wissen, wer gemeint ist, nennen wir natürlich auch Namen. Paulus tut es nicht. Paulus nennt hier keine Namen und er geht auch nicht tiefer auf diesen Sachverhalt ein. Er erzählt nicht genau, wie die Umstände aussehen. Er sagt nur, und das ist das Interessante, es gibt Brüder, die keine guten Motive haben, aber worauf will er hinaus? Nicht, dass es diese Brüder gibt und dass sie etwas Schlechtes tun, sondern dass trotz dieser Brüder das Evangelium verkündigt wird. Es fällt uns ein bisschen schwer, das zu verstehen. Wir laufen Gefahr, hier zu hinterfragen und Gott in Frage zu stellen, ja, wieso ist das möglich? Wie kann denn das Evangelium, also die gute, die frohe, die errettende Botschaft, verkündigt werden von Menschen, die überhaupt keine guten Motive haben? Paulus schlüsselt es nicht auf, wir wissen es nicht. Wir müssen es so hinnehmen, wie es da steht. Wir müssen glauben, dass das möglich ist. Vielleicht hilft uns auch die Geschichte von Zacharias. Zacharias steht im Tempel, es kommt der Engel und sagt ihm, du wirst einen Sohn bekommen, du bekommst Nachwuchs. Und was macht Zacharias? Das kann gar nicht sein. Unmöglich. Das geht gar nicht. Biologisch undenkbar. Aber für Gott war es möglich. Genauso kann es hier sein. Oder wird es auch sein. Es wird Menschen geben, und die gab es, die für Christus predigen, das Evangelium predigen, aber keine guten Motive haben. Und trotzdem wird das Evangelium gepredigt. Jesus selbst sagt, es kommt der Tag, an dem viele sagen werden, Herr, wir haben doch in deinem Namen das und das und das getan. Aber Jesus wird sagen, ja, aber ich kenne euch nicht. Warum? Weil da keine Verbindlichkeit stattgefunden hat. Es hat keine Beziehung gegeben. Und die Folge dessen ist, dass Paulus sich freuen kann. Er freut sich mit diesen Menschen, dass das Evangelium verkündigt wird. Er freut sich trotz dieser Menschen und er freut sich, dass trotz dieser Menschen Gottes Werk vorangetrieben wird. Nun die zweite Frage. Wir haben jetzt die Frage behandelt, was ist der Grund, was ist die Ursache, warum Paulus sich freuen kann? Und wir wissen, dass die Ursache ganz woanders liegt. Sie liegt nicht bei Paulus, sondern sie liegt bei Jesus Christus. Schau mal, Paulus sagt im Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag des Jesus Christus. Paulus weiß eins, Christus hat angefangen und Christus wird auch aufhören. Nun die Frage, was ist die Auswirkung der Freude von Paulus im Leiden? Wir haben auf die Gründe geschaut, wir haben darauf geschaut, wo liegt die Ursache, warum Paulus sich freuen kann. Und jetzt wollen wir darauf schauen, was ist die Auswirkung, dass Paulus sich in diesen Umständen im Leid, in der Gefangenschaft freuen kann. Nun das Erste, was uns auffällt, ist der Vers 12. Paulus sagt, Brüder, ich möchte, dass ihr erkennt. Ich möchte, dass ihr etwas feststellt. Wir haben gerade darüber gesprochen. Paulus macht darauf aufmerksam, dass es das Wichtigste im Leben ist, zu erkennen, was das Wichtigste ist. Also zu erkennen, was ist das Wesentliche im Leben. Es gibt so viele Dinge, aber was ist entscheidend? Ich kann mich erinnern an meine Schulzeit, wenn wir Klassenarbeiten geschrieben haben und einem dann nichts mehr eingefallen ist zu Aufgaben, dann hat man noch alles Mögliche geschrieben, was so einem so eingefallen ist. Hauptsache irgendwas schreiben, vielleicht hat man ja Glück, vielleicht bewertet der Lehrer irgendwas. Und sehr oft stand dann bei der korrigierten Klausur nicht wesentlich. Ja? Also nicht entscheidend. Der Lehrer stellt eine Aufgabe und er will eine klare Antwort haben. Das kam jetzt nicht oft vor, aber es gab es. Also. Und nun Paulus möchte darauf hinweisen, was ist das Entscheidende? Und die Auswirkung dessen ist, Paulus übt Nächstenliebe. Das ist ganz interessant. Paulus lässt sich nicht bemitleiden und schreibt einen Brief, liebe Geschwister, es geht mir so schlecht hier. Nein, ganz umgekehrt. Paulus ermutigt die Brüder. Und wenn wir weiterlesen, darauf werden wir auch noch kommen, Paulus freut sich daran, dass andere durch sein Leiden ermutigt werden. Das ist eine ganz abstrakte, absurde Haltung. Sowas kennt der Mensch nicht. Im Menschenleben geht es nur um mich und nochmal um mich. Heute zählt Selbstverwirklichung. Gehen wir mal auf die Straße und schauen wir mal die Werbungen an. Da geht es nur um Leistung, um verwirkliche dich selbst, mache das Beste aus deinem Leben und aus dem Leben deiner Familie. Und sehe zu, dass es dir gut geht und dass du Karriere machst und dass du viel Geld verdienst und dass du reich wirst. Das ist die Devise heute. Paulus hat einen ganz anderen Blick. Paulus sieht darauf, dass es anderen gut geht. Natürlich, Paulus sitzt als Gefangener. Und wir müssen dazu sagen, dass die Philipper auch in Bedrängnis waren. Sie wurden gerade verfolgt. Und Paulus weiß, wie es einem Verfolgten geht. Und er richtet sich als Verfolgte zu Verfolgten, und er weiß, er kennt ihre Bedürfnisse und er versucht, sie zu ermuntern, sie zu ermutigen, trotz dieser Leiden, trotz der Umstände, auf Christus zu schauen. Er sagt, Christus hat angefangen und Christus wird auch aufhören. Paulus hat diesen Wunsch, dass seine Geschwister wachsen in der Erkenntnis. Wisst ihr, Paulus lässt hier nicht einfach so die Zunge raushängen und sagt, wisst ihr was? Ja, wenn ihr es nicht verstanden habt, dann habt ihr eben Pech gehabt. Nein, Paulus ist darum bemüht, dass sie wachsen in der Erkenntnis. Paulus möchte, dass sie verstehen. Paulus möchte, dass sie im Glauben wachsen, dass sie erkennen, dass es im Leben auf Christus ankommt. Und deshalb schreibt er an sie diesen Brief, um sie zu ermutigen. Vers 7 lesen wir, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Was macht Paulus? Paulus trägt sie im Herzen. Und das ist ein ganz interessanter Ausdruck hier, im Herzen tragen. Was bedeutet das, im Herzen zu tragen? Ich bitte jetzt einfach nur mal, dass die Frauen weghören. Ich richte mich jetzt nur an die Männer. Erinnern wir uns an die Zeit, bevor wir geheiratet haben. Wie wir unsere Frauen umworben haben, wie wir sie umgarnt haben. Ich glaube, ich muss dazu nicht mehr viel sagen, aber es ist der beste Ausdruck dafür, wenn man jemanden im Herzen trägt. Tag und Nacht im Herzen tragen. Wahrscheinlich kann Betty uns jetzt mehr dazu sagen. Ich versuche nur, das zu illustrieren. Was heißt es, jemanden im Herzen zu tragen? Tag und Nacht an ihn zu denken. Meine Gedanken und meine ganze Neigung ist in diesem Moment oder in dieser Zeit einer Person gewidmet. Man nennt es auch die rosa-rote Brille. Aber es heißt nicht, dass es später nicht so ist. Was möchte ich damit einfach nur sagen? Ihr wisst alle, dass es ein besonderes Gefühl ist. Und man erinnert sich oder man hat gute Erinnerungen an diese Zeit. Es war eine schöne Zeit. Es war eine spannende, eine aufregende Zeit. Okay, ich richte mich auch an die Frauen. Ich möchte auch sagen, Schwestern, wenn wir auf unsere Kinder schauen, und ich kann das häufig beobachten, wir Männer sind da ein bisschen anders gestrickt. Wir haben einen anderen Blick und für die Dinge, viele Dinge lassen uns, interessieren uns gar nicht, sie lassen uns kalt. Aber wenn man als Mann die Frau zu Hause beobachtet, im Umgang mit den Kindern, dann merkt man ganz schnell, das Kind wird im Herzen getragen. Man ist besorgt darum, was haben die Kinder an, haben sie die richtigen Schuhe an, haben sie die richtige Jacke an, haben sie genug zu essen mit, haben sie auch was zu trinken dabei, werden die Füße nicht kalt und haben sie einen Regenschirm dabei und so weiter. Das sind alles Bemühungen, weil man jemanden im Herzen trägt. Man ist nicht gleichgültig darüber. Paulus hat die Philipper im Herzen getragen. Ihm ging es um ihr Wohlbefinden. Ihm war es nicht egal, wie es ihnen ging. Paulus hatte allgemein diese Haltung gegenüber den Gemeinden. Er war interessiert, besorgt um sie. Das ist der richtige Begriff, besorgt sein um jemanden, wenn man jemanden im Herzen trägt. Mir ist es nicht gleichgültig, wie es dir geht. Ich trage dich in meinem Herzen. Wir schicken unsere Kinder zur Schule. Warum tun wir das? Warum versorgen wir unsere Kinder? Und warum möchten wir, dass sie gut essen? Das Ziel ist, wir wollen, dass unsere Kinder groß werden, dass sie wachsen, dass sie erwachsen werden, dass es lebenstaugliche Menschen werden, Männer und Frauen, die einfach mit beiden Beinen im Leben stehen und tauglich sind, ein vernünftiges Leben zu führen. Das ist unser Ziel. Und wenn Paulus an die Philipper schreibt und er sagt, ich möchte, dass ihr erkennt, dann meint er damit, ich wünsche mir, dass ihr wächst, dass es in eurem Wachstum vorwärts geht, dass ihr nicht stehen bleibt. An einer anderen Stelle sagt Paulus, es reicht nur Milch zu trinken. Ihr braucht endlich mal feste Speise, aber ihr ernährt euch immer noch von der Milch. Jemand im Herzen tragen ist ein Dienst, den wir an unserem Nächsten tun. Nun, was ist in deinem Herzen? Was ist dein Herzensmotiv? Oder trägst du deine Geschwister auch im Herzen? Wir machen Kinderarbeit, wir predigen, wir machen Musikarbeit, viele andere Dinge auch. Aber die Gefahr besteht, und darauf weist Paulus in diesem Text hin, dass wir es aus Eigenliebe tun, dass wir es mit dem falschen, nicht lauteren Motiv tun. Es kann sein, dass wir uns selbst verwirklichen wollen. Dass es mir gar nicht darum geht, dass ihr das Wort Gottes kennenlernt, dass ihr Christus näher kennenlernt, sondern dass es mir darum geht, dass ich mich selbst verwirkliche. Vielleicht leite ich eine Kinderstunde, aber die Kinder, die liegen mir gar nicht am Herzen. Mir ist es völlig egal, gleichgültig. Paulus hat eine klare Haltung. Er wollte, dass es im Wachstum der Gemeinde in Philippi weitergeht. Wir schlagen Johannes Kapitel 13 auf. Ich erinnere uns an die Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern ist. Und es war früher üblich im Orient, dass man sich, wenn man in das Haus kam als Gast, dass man eine Schüssel, eine Schale geboten bekommen hat mit Wasser, ein Handtuch, um sich die Füße zu waschen. Damals gab es nicht diese geschlossenen Schuhe wie heute, sondern es waren Sandalen, die Straßen waren staubig, sodass man dann, wenn man am Essen saß oder lag, es gab keine Tische und Stühle, dass man ja sehr schnell mit dem Kopf an den Füßen des Nachbarn kommen konnte. Und um das Unangenehme zu vermeiden, hat man sich immer die Füße vorher gewaschen. Wir lesen Johannes Kapitel 13, das letzte Passamahl und die Fußwaschung. Und es geht um den Vers 14 bis 17. Jesus hat hier Gemeinschaft mit seinen Jüngern und er wäscht seinen Jüngern die Füße. Denken wir an Petrus reagiert sofort, nein Meister, was tust du da? Das ist unangenehm, lass das. Aber Jesus tut es trotzdem und dann gibt er auch die Erklärung. Und die Erklärung im Vers 14 bis 17. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Paulus hat es erkannt. Paulus wusste, ich kann nur dann ein Diener sein, wenn ich dem anderen und nicht mir selbst diene. Im übertragenen Sinne gibt es heute viele Möglichkeiten, einander die Füße zu waschen. Ich möchte jetzt nicht ins Detail darauf eingehen. Die Fußwaschung war nur ein Vorbild. Jesus zeigte den Jüngern nur, was das eigentlich im Dienst ist, einander und dem anderen zu dienen in der Nächstenliebe. Die Auswirkung von Freude im Leid. Und der letzte Punkt, was Paulus tut, er betet. Paulus ist nicht physisch bei ihnen. Er kann nicht teilhaben an ihrer Not, an ihren Leiden. Er kann sie nicht unterstützen, weil er selbst Gefangener ist. Aber Paulus, er weiß, dass er etwas tun kann, was noch viel, viel mehr Kraft hat. Das ist das Gebet. Und Paulus sagt im Vers 9, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Paulus betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört. Paulus betet auch nicht dafür, dass es ihnen besser geht, dass sie ein besseres Leben führen können, dass sie vielleicht mehr Geld bekommen, eine bessere Arbeit. Dafür betet Paulus nicht. Paulus betet, dass sie in der Liebe wachsen, zu dem hin, der die Liebe ist, dass sie überströmen können und dass sie trotz ihrer Situation auch Liebe für andere tragen können. Das ist das, was Paulus gemacht hat. Schau mal, Paulus regt sich nicht auf über die Brüder, die ihm dazusetzen, die ihn bedrängen. Er schreibt auch keine Stellungnahme und produziert großartig, wie es heute getan wird. Und da bekriegen sich die Autoren gegenseitig mit ihren Stellungnahmen. Manchmal ist das nicht verkehrt, aber manchmal einfach überflüssig. Paulus sieht, was das eigentlich, was ist das Wesentliche? Paulus kann sich auch mit den Leuten mitfreuen, weil Paulus weiß, was das Wichtigste ist. Seine Aufgabe, seine Stellung, seine Überzeugung ist, das Evangelium zu predigen. Und ich denke, dass in den nächsten Predigten auch darauf eingegangen wird und in der nächsten Predigt, im Philipper Kapitel 1, Vers 21, das finden wir diesen Höhepunkt von Paulus seinen Aussagen, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Wir haben vor einiger Zeit unseren Opa beerdigt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mitgeteilt habe. Er hat uns einen Abschiedsbrief geschrieben im Krankenhaus, also das war einige Wochen bevor er gestorben ist. Man sieht es auch in der Handschrift, eine sehr zittrige Schrift und er hat nur ein paar Zeilen geschrieben und bei der letzten Zeile konnte man die Schrift schon kaum lesen, weil er keine Kraft mehr hatte zu schreiben. Dieser Abschiedsbrief wurde auf der Beerdigung uns als Familie vorgelesen. Und ein Satz, der ist mir besonders aufgefallen, er schreibt: Ich weiß, dass ich ewig bei Gott sein werde. Das ist für mich eine Bestätigung, dass Menschen tatsächlich aus Überzeugung leben können. Dass Menschen aus Überzeugung sterben können und sie wissen, sie werden ewig leben. Es saßen viele Ungläubige da, Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Atheisten, die Gott ablehnen, die gar nicht glauben wollen. Ich denke, für diese Menschen ist es ein Zeugnis. Da ist jemand, der die Gewissheit hat, ich werde ewig leben. Diese Frage muss ich dir heute auch stellen. Hast du die Gewissheit, dass du ewig leben wirst, so wie Paulus es sagt? möchte zusammenfassen und wir werden dann schließen. Das Erste, wir haben festgestellt, dass der Grund, warum Paulus sich im Leiden freuen konnte, liegt darin, dass er seinen Herrn persönlich kannte. Paulus kannte seinen Herrn. Und damit meine ich, dass Paulus sich einer Autorität unterstellt hat. Paulus wusste, wer derjenige ist, der sein ganzes Leben im Griff hat. Und das Besondere und das Schönste ist, dass Paulus auch wusste, dass er diesem Herrn vertrauen kann, dass er alles richtig macht. Paulus hat daraufhin diesem Herrn sein Leben übergeben und ihm die Führung übergeben. Bis dahin lebte Paulus nach eigenem Interesse. Paulus war ein guter, ein gelehrter Mann. Er war gebildet. Er hatte auf der Karriereleiter nichts mehr nach oben offen. Er hatte alles erreicht, was man erreichen konnte. Aber ab dem Zeitpunkt, wo er eine persönliche Begegnung hat, wo er eine verbindliche Entscheidung trifft, wo er sagt, Herr, ich unterstelle mich dir, da übergibt er das Ruder dem Herrn. Und das ist auch der Grund, warum Paulus Christus im Leiden sehen kann. Weil er weiß, ich habe einen Herrn, der über mir steht und ich weiß, dass ich geführt werde. Ich habe einen Auftrag und ich habe einen Auftraggeber. Paulus hatte Überzeugung und mit dieser Überzeugung lebte er und er lebte diese Überzeugung aus. Wie ist es bei dir heute? Hast du Christus in deinem Leben erkannt als deinen persönlichen Herrn? Ich meine nicht, dass es einfach nur eine Entscheidung ist, die du immer mal getroffen hast, sondern hat der Moment stattgefunden, wo du ganz genau sagen kannst, das war der Moment, wo bei mir eine Veränderung stattgefunden hat, wo Jesus Christus mein Leben verändert hat, wo ich Bekehrung und Buße tun durfte und erkennen durfte, dass mein Leben vor Gott ein Misthaufen ist. Ich nenne diesen Ausdruck, weil ich mich immer wieder erinnere an eine Situation, die ich selbst erlebt habe. Es war eine Phase, wo ich versucht habe, Gott wohlgefälliger zu werden, indem ich das getan habe, was andere von mir haben wollten. Ich wusste, dass es gut ankommt. Ich wusste, wenn ich das tue, wenn ich das sage, wenn ich so handle und wenn ich so denke, dass Menschen ein Wohlgefallen an mir haben werden. Und das habe ich gespürt. Und dann habe ich eine Predigt gehört. Eine Predigt, wo der Prediger sagte, wenn du nicht alles das tust oder was du tust für Christus tust, dann ist es ein großer Misthaufen. Das war ein Satz, der mich völlig umgehauen hat, wo ich erkannt habe, worauf es wirklich im Leben ankommt. Und es kommt nicht darauf an, was andere von mir denken, was andere von mir haben wollen, sondern es kommt letztendlich darauf an, wer ist mein Herr? Wem habe ich die Führung übergeben? Und nur dann kann ich ihn in allen meinen Lebenssituationen sehen. Hiob musste erkennen, wer sein Herr ist, wer der Gott des Himmels und der Erde ist. Gott hat es ihm ganz klar gezeigt. Lass uns dafür danken, dass wir Paulus als ein Vorbild haben, der uns zeigt, dass man trotz Leiden andere Menschen lieben kann, dass man für andere Menschen leben kann, dass man für andere Menschen beten kann.